Beziehungen, wenn sie funktionieren, sind etwas Wunderschönes. Wir alle wollen das. Wenn Beziehungen nicht funktionieren, sind sie etwas nicht so Schönes. Oft sind sie kompliziert. Und wir werden in den nächsten 3 Wochen das zusammen anschauen, was Gott sich zu diesen Themen gedacht hat. Aber bevor wir das machen, bevor wir uns in die komplizierte Materie stürzen, machen wir etwas ganz Einfaches. Nämlich eine Online-Live-Umfrage. Jetzt hier. Wir brauchen all eure Hilfe. Ihr dürft jetzt euer Smartphone vornehmen. Und geht bitte auf folgende Website: icf-baselland.ch/vote. Und da brauchen wir jetzt wirklich alle. Also da müssen jetzt wirklich alle mitmachen. Wenn du kein Smartphone hast, kein Netz, wenn du aus dem Ausland bist und kein Netz hast, dann lehn dir so ein Handy aus von einem Kollegen. Du kannst dann Submit Another Response drücken. Es geht schnell, die Umfrage. Wenn du kein Handy hast, streck schnell deine Hand auf, dann gibt es sicher jemand ein schnelles Handy. Gut. Also, wir füllen das zusammen aus. Funktioniert das bei allen? Wir haben sicher noch ein Lied dazu, oder? Dass es nicht so taub ist da innen. Ja, genau. Okay, sehr gut. Dann schauen wir schon mal die ersten Resultate an, bitte. Also, wie glücklich bist du ohne Beziehung? Ich muss das schnell hier auf meinem Tablet anschauen. Wir haben schon 36 Leute, die das ausgefüllt haben. Sehr gut. Also, wir haben 13 Leute hier in diesem Raum bis jetzt, die noch nicht in einer Beziehung sind. Und es ist sehr ausgeglichen. Wir haben alles zwischen sehr glücklich, naja und zufrieden. Es ist niemand verzweifelt hier in diesem Raum. Es ist niemand verzweifelt. Das ist okay, das ist gut. Schon 15 Leute sind in diesem Raum, die keine Beziehung haben. Können wir alle Leute, die keine Beziehung haben, aufstrecken? Alle Leute, seit 15 haben sie. Jetzt drüllt euch kurz um. Zu den Leuten, die auch aufgeschreckt haben. Die meisten sind zufrieden. Also ich darf das ehrlich ausfüllen, gell? Es ist anonym. Ich darf das. Gehen wir mal zum nächsten. Wie glücklich bist du in deiner Beziehung? Oh! Das ist gelogen, das stimmt nicht. 41 Leute hier in diesem Raum sind in einer Beziehung und 83% davon sind sehr zufrieden, sehr glücklich in dieser Beziehung. Aber wir haben jemanden, der sagt, holt mich hier raus. Warte, da steht E-Mail-Adresse. Nein. Es ist anonym, wie gesagt. Sehr gut. Niemand ist verzweifelt hier als Single. Das ist doch schön. Hä? Sehr gut. Danke vielmals für eure Teilnahme. Wir werden jetzt gerade weitermachen mit dem Ralf. Er hat nämlich die Umfrage in Baselstadt auch schon gemacht, gell? Ja. Also.
Los, wenn so viele glücklich sind, können wir eine neue Serie stricken, oder?
Genau. Ist ja alles umsonst
jetzt. Ist ja nichts kompliziert. Ist alles gut hier. Oder? Schönes Baselland halt. He? Ja, schön. Ja. Wir haben noch ein paar andere Umfragen, die auf eine sehr anschauliche Art und Weise eben einen Weg deutlich machen, dass so manchmal, also nicht bei euren 83%, aber manchmal tatsächlich ein wenig kompliziert wird. Dass wirklich zwischen Männern und Frauen es tatsächlich nicht immer so reibungslos läuft, wie so, sag ich mal, manche Online-Portale einem suggerieren wollen. Man macht eine ausführliche Analyse und dann gibt es einen perfekten Match mit 1, 2 Männlein, Weiblein und das ist dann wirklich deine Frau der Zukunft oder dein Mann der Zukunft. Manchmal ist es wirklich ein bisschen komplizierter und das hängt wirklich ein gutes Stück damit zusammen, mit der Unterschiedlichkeit von Männlein und Weiblein. Und ich bringe euch gleich hier ein paar Umfragen oder ein paar Dinge, ein paar einfache Grafiken, die deutlich machen, dass es manchmal kompliziert werden kann, in ganz alltäglichen Dingen. Zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau vor dem Spiegel steht, dann kommen manchmal ganz unterschiedliche Selbstwahrnehmungen heraus. Das Selbstbild im Spiegel von Männern und Frauen sieht dann folgendermaßen aus. Wir können es sehen. Letztlich, die meisten Männer stehen da vor und finden sich wie Arnold Schwarzenegger und sonst was und finden sich sauschön und super toll, stehen immer frontal vor dem Spiegel so. Männer stehen, Frauen stehen immer so, aber Männer immer so, das bin ich, richtig. Das ist Selbstbild. Was anderes. Vorfreude auf Weihnachten ist ein großes Thema in Familien. Bei Kindern fängt es schon sehr früh an, bei Frauen etwas später und bei Männern nochmal. Das sieht es auf dieser Grafik. Das führt manchmal in manchen Häusern zu manchen Problemen. Kinder sagen 364 Tage vor Weihnachten schon, juhu, bald ist Weihnachten. Bei Frauen ist das im Advent, dann wird dekoriert und Männer, oh Gott, heute Abend ist Weihnachten. Und dann steigt auf einmal auch die Freude an Weihnachten. Ja, wir sollten ja noch ein Geschenk organisieren. Bei der nächsten Umfrage, die zielt jetzt wirklich nur auf die verheirateten Paare jetzt hier. Nur. Also ihr Befreundeten und Singles könnt einfach euch jetzt was, könnt was lernen, aber das zielt nur auf die verheirateten Paare. Die Begeisterung des Partners bei der Frage, cremst du mir den Rücken ein, kommt folgendermaßen raus. Okay, für dich trifft es nicht zu, aber du bist die Ausnahme, diese 83%, aber okay. Farbenlehre. Männer und Frauen sind wirklich sehr unterschiedlich. Es führt manchmal wirklich zu Konflikten. Männer haben häufig eine sehr einfache Wahrnehmung. Wenn ich über mich rede, dann sage ich, das ist einfach, das ist gelb, grün, blau und so weiter und so fort. Frauen sind wesentlich differenziert. Wir haben das mal deutlich gemacht bei der Farbe grün. Für Männer gibt es großen und ganzen grün. Nicht grasgrün, moosgrün, pastellgrün, türkis, frühlingsgrün, giftgrün oder matschgrün, vollkommen egal, es ist immer grün. Männer haben so eine einfache Wahrnehmung bei Farben. Noch das Letzte, das ist, finde ich auch noch sehr interessant, bei einer Umfrage, was Frauen im Bioladen interessiert. Das ist die erste Folie, seht sie? Das ist die Frage, da sind die Produkte fair gehandelt, sind die Preise okay oder schmeckt die Schokolade wirklich so gut, wie sie teuer ist? Oder ist der Kaffee frisch geröstet oder uralt? Das interessiert Frauen. Jetzt, was interessiert der Männer? Augenblick, ihr Männer, ihr dürft jetzt mal nachdenken. Was interessiert euch wirklich, wenn ihr im Bioladen seid? Ganz ruhig, ich kann nur für euch denken. Und Frauen, überlegt mal ganz kurz, was interessiert Männer wirklich, wenn sie im Bioladen sind? Was interessiert Männer wirklich im Bioladen? Ich könnte nachdenken. Okay, habt ihr eine Antwort parat, ihr lieben Männer? Ihr seht die Folie jetzt. Okay, wir sind das ICF, ist okay. Aber ja, den Rest können wir ein anderes Mal besprechen. In den nächsten Wochen haben wir noch weitere Folien für euch parat. Nicht über Bioläden, auch über Actionfilme oder andere Dinge, die Männer und Frauen miteinander tun. Leute, mach's lieber weg. Ja.
Es ist kompliziert.
Ja? Es ist kompliziert. Ja. Es ist wirklich kompliziert. Look, Beziehungen. Leute, Beziehungen sind das größte Geschenk unseres Lebens. Und gleichzeitig stellen sie auch die größte Herausforderung in unserem Leben dar. Und so wenig wie wir ohne Beziehungen leben können, so sehr können uns unsere Beziehungen auch zu schaffen machen. Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern deine eigene Familie, deine Herkunftsfamilie, deine Nachbarn, Kollegen, Arbeitskollegen und so weiter. Leute, wir versuchen in den nächsten drei Wochen, wie ihr frische Blick nochmal drauf zu werfen, auf die Grundidee, die Vision Gottes, die er in Beziehungen hineingelegt hat. In Familien, in Sexualität, in Erziehung, in Männer und Frauen hineingelegt hat. Und aus dem Grund beginne ich mal ganz vorne heute in der Bibel. Im ersten Buch der Bibel. In Genesis, 1. Mose, da heißt es im Schöpfungsbericht in Kapitel 1, Vers 26, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Himmel, Tiere im Meer, im Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau, und er schuf sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr habt Macht über die Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere der Welt. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen, den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Und dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es war Abend und wieder Morgen, und der sechste Tag war vergangen. Und Gott schuf Mann und Frau, und er fand alles sehr gut. Übrigens, habt schon gehört, wir waren in Israel. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Und nächstes Jahr gibt es das wieder. Und könnt euch jetzt schon mal planen, nächstes Jahr vielleicht dabei zu sein. Unsere jüdische Reiseleiterin, wo der Miriam Saladin eben noch von erzählte, stellte uns als Gruppe mal eine Frage. Wir waren gerade in der Kapelle gewesen, die zum Andenken an die Hochzeit zu Kana gebaut worden ist. Wir sind da hineingegangen, haben für Ehepaare gebetet, für die Beziehungen sind gebetet, für die in Beziehung sich wünschen oder die einfach so unterwegs sind. Und wir gingen raus, es war diese Geschichte, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Wir sitzen wieder im Bus und dann stellt Orna, so hieß sie, die Frage, wisst ihr, wann, an welchem Wochentag die Hochzeit stattgefunden hat? Ich habe gedacht, wie kommt denn die auf so eine blöde Frage? Welcher Wochentag, was weiß ich? Das ist mega lang her, woher soll man das wissen? Sie dachte, das hat einen Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte. Und, sagt, ja, und dann hätte sie nochmal gehört, nein. Ja, und dann erklärte sie uns, es war ein Dienstag. Toll, tolle Wurst, he? Dienstag. Warum war das Dienstag? Und sie sagte, in 1. Mose ist das beschrieben, warum das am Dienstag gewesen sein muss. 1. Mose, da steht Folgendes. Die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm und es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde sollen grün und blühen alle Arten von Pflanzen, Bäume wachsen und so weiter. Und so geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Und Gott sah es an und freute sich, denn es war gut. Es war Abend und Morgen. Der dritte Tag war vergangen. Kapiert, warum es Dienstag war? Ich habe die Orna auch angeschaut. Hey, hallo? Ja, ist doch ganz einfach. Gott erzählt diesen Schöpfungsbericht. Am dritten Tag sagt Gott zweimal, dass es gut war. Zweimal. In dem kurzen Bericht. Zweimal, habe ich gerade gelesen. Zweimal sagt es gut. Und jüdische Paare glauben daran, dass Gott zweimal, wenn das zweimal explizit sagt, es ist gut, das ist ein guter Tag zum Heiraten. Dienstag. Sonntag, Montag, Dienstag. Das war der dritte Tag. Gott sagt zweimal, es war gut. Und deswegen sind dienstags die meisten größeren Säle auch viel teurer zu mieten in der Stadt, weil dann eben sehr viel geheiratet wird. Look, das war eine Randerscheinung, aber könnt ihr euch merken. Interessanterweise, in dem ganzen Schöpfungsbericht, noch vor dem Sündenfall, bevor die ganze Geschichte aus dem Ufer lief und wirklich in ein schwieriges Fahrwasser hineinkommt bis heute, sagt Gott einmal vor dem Sündenfall, dass es aber nicht gut war. Zweimal sagt es war gut, aber einmal sagt es ist nicht gut. Das ist eine interessante Stelle. Es heißt im zweiten Kapitel von diesem Schöpfungsbericht, Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten, gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten, zu schützen, dann schärfte ihm einen von allen Bäumen, im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Und dann wird das beschrieben, was dann weitergeht. Das heißt dann später, für sich selbst aber fand der Mensch, wie er den Tieren allen den Namen nannte, niemanden, mit dem er leben konnte, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen und nahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder. Und aus der Rippe formte er die Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Und sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich nicht. Es war nicht gut, dass der Mensch alleine war. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Gott das so explizit hier hat aufschreiben lassen, dass es wirklich in die Bibel hineingeschafft hat? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott hätte ja ohne weiteres auch mit diesem Adam einfach gute Zeit gehabt. Hey, du und ich, Adam, das ist super, klasse. Und da hätten die beide Gemeinschaft gehabt. In manchen frommen Kreisen ist das manchmal so. Ich und mein Jesus, ich brauche niemanden anders. Und das wird dann so stark betont, dass man sich manchmal den Kopf packt. Und Gott sagt, nein, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn nur du und ich oder du alleine hier bist. Sondern er braucht wirklich ein Gegenüber. Und dann macht ihm dieses Geschenk. Ein Geschenk als Gegenüber. Genauso gleichwertig, nur etwas anders. Wirklich ein Gegenüber. Und um dieses Geschenk dreht sich die nächsten Wochen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Warum? Und warum macht Gott dieses Geschenk so explizit? Matthias, mach du weiter.
Warum ist es nicht gut? Um das zu beantworten, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, wir lesen am Anfang vom Schöpfungsbericht, im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, gerade kurz bevor Gott den Mensch macht, sagt Gott, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich, oder als unser Ebenbild, so wie der Ralf die Übersetzung genommen hat. Und die Frage ist doch, warum sagt Gott dort, lasst uns den Menschen machen? Ein kleines Wort dort, das mich irgendwie stutzig gemacht hat. Warum heisst es, lasst uns den Menschen machen? Eigentlich, Gott ist doch ein Öpper. Das ist doch ein Öpper, oder? Die ganze Bibel ist voll im Alten Testament. Höre, o Israel, Gott ist einer. Aber da heisst es, sagt Gott, lasst uns den Menschen machen. Einige argumentieren jetzt auch dafür, dass das wie so eine Höflichkeitsform ist. So eine Königsanspruchform. Oder wenn ich zu einem König gehe, dann sage ich nicht, hey, wie geht's dir? Sondern ich sage, hey, wie geht's euch? Oder? Versteht ihr? So eine Plural-Hoheitsform. Ich weiß nicht genau, wie es richtig heißt, aber darum sagt Gott, hey, lasst uns, oder? Weil er göttlich ist, weil er der König ist, lasst uns den Mensch machen, oder? Aber gewisse andere sagen, und das sage auch ich, das glaube auch ich, dass das ein von den ersten Hinweisen ist in der Bibel, in den ersten paar Zeilen, auf das innerste Wesen von Gott selber. Gott selber ist einer, aber er ist auch mehrere. Gewisse nennen das Trinität, gewisse nennen das Dreieinigkeit. Gott ist einer, aber er ist auch drei. Wir lesen in den ersten paar Versen, also das sind wirklich die ersten Sätze in der Bibel, im Alten Testament. 1. Mose 1, 1 bis 3. Da lesen wir, da sehen wir jetzt, in den ersten zwei Sätzen sehen wir schon die Trinität von Gott, die Dreieinigkeit. Da sind sie schon drin. Im Anfang schuf Gott, der Vater, Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und öde und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Vater, Geist, und jetzt kommt der Sohn. Da sprach Gott, es werde Licht. Und Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist der Logos, wo Fleisch geworden ist, oder? Und er sprach und es wurde Licht. Das ist Trinität, die Dreieinigkeit ist schon dort drin. Niemand versteht die aber wirklich. Also ich verstand sie einmal nicht, die Dreieinigkeit von Gott. Ich habe das noch nicht ganz durchschaut. Aber es ist halt wie die Serie sagt, kompliziert. Oder? Aber es ist auch sehr schön. Weil es zeigt, dass Gott in seinem innersten Wesen Gemeinschaft ist. Eine perfekte, liebende Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Und das ist extrem wichtig, um das zu verstehen. Weil Gott in sich ist nicht allein. Gott in sich ist nicht einsam. Gott in sich ist nicht langweilig. Er hat schon eine perfekte, harmonische, liebende Beziehung in dieser Dreieinigkeit drin. Und genau so eine Gemeinschaft schafft der Mensch. Und er hat nicht gedacht, oh, mir ist so langweilig, ich bin so allein. Und ich habe niemanden, der zu mir schaut. Und ich bin so einsam. Und darum schafft er die Welt und den Mensch, damit er es gegenüber hat. Das ist nicht richtig. Gott ist schon Gemeinschaft. Er schafft nicht aus dem Bedürfnis nach Gemeinschaft die Welt und den Mensch, sondern aus der Fülle von der Gemeinschaft. Und der Unterschied ist wichtig, auf den werde ich später nochmal zurückkommen. Er schafft nicht aus dem Bedürfnis nach Gemeinschaft den Mensch, sondern aus der Fülle von der Gemeinschaft schafft er den Mensch. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Der Mensch in sich ist ein gemeinschaftliches Wesen. Er ist nicht dazu bestimmt, allein zu sein, sich zu isolieren, irgendwo in einer Höhle zu leben, ohne irgendjemand anderen. Wir sind zutiefst innen in Gottes Ebenbild geschaffen. Unsere DNA ist für Gemeinschaft ausgelegt, für das Gegenüber. Okay? Dann heisst es, er hat die Rippen rausgenommen und dann nachher sind sie wieder... Das ist ja interessant, er nimmt die Rippen raus aus dem Adam und macht eine Frau. Aus dem gleichen Fleisch werden zwei. Und dann heisst es, der Mann verlässt seine Frau, seine Eltern, und um zu der Frau zu kommen, dann werden sie wieder ein Fleisch. Das ist irgendwie noch lustig. Irgendwie. Ich dachte, zuerst sind sie eins, dann nimmt er etwas aus und nachher sind sie wieder ein Fleisch. Das ist ähnlich kompliziert wie Trinität. Oder? Sie sind eins, aber sie sind dann doch nicht eins. Und dann sind sie wieder eins. Sie werden ein Fleisch. Und das heisst, sie haben Sex. Jetzt hat niemand gelacht, das ist schön. Aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt dem Ralf den Part übergebe mit dem Sex, möchte ich noch kurz einbrechen. Sind ihr bereit, oder? Wir reden jetzt ein bisschen über Sex. Aber zuerst ein Witz. Ich erzähle jetzt einen Witz. Ein Witz. Ein Ehepärchen hat extrem Streit. Seit Jahren. Die den Witz kennen, lachen nicht voraus. Die machen den kaputt, okay? Sie haben Streit. Und sie wissen einfach nicht weiter, sie gehen zum Eheberater. Und sie hocken dort so dort und sind einfach verzweifelt und wollen sich eigentlich trennen und so, sehen keinen Ausweg mehr. Und dann sagt der Eheberater, so, jetzt sagen dir beide mal, was euch am anderen stört. Dann sagt von der Frau an, Mima, ich halte es nicht aus mit ihm. Er kann einfach nicht ernst bleiben, er ist immer so kindisch. Er ist immer so kindisch, ich lasse mich scheiden. Und dann sagt der Mann, sie hat scheiden gesagt. Okay, sorry. Okay, das Eis ist jetzt gebrochen, oder? Ralf, du bist seit 30 Jahren verheiratet. Wie funktioniert das jetzt mit dem Sex?
Entschuldigung. Okay, ja, ja. Wirklich, seit 30 Jahren sind wir verheiratet und ich nehme es vorweg, ich creme immer noch gerne den Rücken meiner Frau ein. Ihr könnt sie fragen. Sie sitzt da, könnt nachher hingehen und nachfragen. Genau, Sex, um das geht's. Sie werden ein Fleisch. Sie sind irgendwo wieder miteinander und Sex ist wirklich ein großes Thema, vor allem auch im ICF und vor allem von Journalisten. Ich glaube, in jedem Interview, wo ich in den letzten 4 oder 5 Jahren irgendwo geben musste oder irgendwo mit dabei war, kam irgendwann die Frage auf, warum ist es ICF oder der oder das ICF, je nachdem wie der Journalist tickt, sagte der ICF oder das ICF, warum seid ihr dagegen Sex vor der Ehe? Warum seid ihr so verklemmt? Warum seid ihr so altmodisch? Warum seid ihr so körperfeindlich oder so dumm? Das hat zwar nie einer gesagt, aber eben sehr konservativ, fundamentalistisch. Um was geht's? Innerhalb von 4 Minuten muss ich das schaffen. Leute, die Bibel beginnt. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit. Und sie endet mit einer Hochzeit. Und ziemlich in der Mitte, es ist wohl die großartigste Liebeslied, eine Poesie der menschlichen Literatur. Und das erste Wunder, was Jesus macht, ich habe jetzt eben davon erzählt, ist tatsächlich eine Hochzeit, der Heiligte, eine Hochzeit. Es beginnt mit der Hochzeit, dass zwei Menschen zusammenkommen und Gott das arrangiert hat, tatsächlich inszeniert hat. Und es endet damit, ich komme noch drauf. Gott bringt Mann und Frau zusammen. Wie der Matthias, wie du gerade gesagt hast. Sie werden ein Fleisch. Heute, Gott, lass mich mal ganz klar festhalten. Gott ist der Erfinder von Sexualität. Er hat es erfunden. Es war seine Idee. Steht unsere Idee, seine Idee gewesen. Sexualität uns Menschen zu schenken. Und es ist verrückt. Sexualität ist eines der tollsten Geschenke an uns Menschen. Und gleichzeitig ist es auch einer der Geschenke, wo am wahnsinnigsten korrumpiert wird, vergewaltigt wird, mit Gewalt, mit Geld, mit Zwang, mit Verschleppung, mit Entführung und Einsperrung und allen wahnsinnigen Dingen auch zu tun hat. Schönste Geschenk, was uns Menschen gegeben worden ist. Im Hohen Lied beschreibt das Hohe Lied im Alten Testament, dieses außergewöhnliche literarische Liebeslied, wird außergewöhnlich unbefangen und auch begeistert die erotische Liebe zwischen Salomo und Sulamit beschrieben. Sehr deutlich. Und Hohelied zeigt uns an sich, wie unbefangen und wie fröhlich und wie schön die Bibel mit Sexualität umgeht, ohne Verklemmtheit, ohne irgendwie eigenartig zu finden. Das ist ein Geschenk an Mann und Frau. Im Hohelied 7, da heißt es, dreh dich, Sulamit, dreh dich beim Tanz im Kreis, denn wir wollen dich bewundern. Was gibt es denn zu sehen, wenn ich in den Reigen von Manachiam tanze? Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentochter. Die Rundungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk aus Künstlerhand. Dein Schoß gleicht einer runden Schale, die stets mit edlem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen, wie Lilien umgrenzt. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge. Einer Gazelle. Hey, die Bibel ist nicht verklemmt. Wenn irgendeiner auf die Idee kommt und sagt, Bibel, ihr Christen seid so verklemmte Typen, der hat die Bibel wirklich noch nicht gelesen oder noch nicht ansatzweise mal hineingeschaut, was es heißt, wie Gott positiv mit Sexualität umgeht. Als Geschenk, wirklich als Geschenk uns geben will. Was sehr Tolles ist, wo man sich dran freuen kann, wo viele tolle Sachen drin passieren. Immer wieder kommt dann die Frage auf, darf man Sex vor der Ehe praktizieren? Immer wieder. Lass mich mal unmissverständlich festhalten. Ne? Der oder das oder wir als ICF, wir verbieten nicht Sex vor der Ehe und wir haben auch keinen Scanner da vorne, wo man Leute nicht reinlässt, die das praktizieren oder wo man das rausfinden kann. Das ist vollkommener Schwachsinn. Aber sehr wohl halten wir eine Vorstellung von Sexualität aufrecht, die sich genau an die Beschreibung von diesem ersten Buch Mose orientieren. Leute, Geschlechtsverkehr ist eine einzigartig ganzheitliche Erfahrung von Leib, von der Seele und vom Geist. Und das hat Gott uns geschenkt. Gott hat Menschen die Fähigkeit zu schenken, so nah zu kommen, so außergewöhnlich wieder ein Fleisch zu werden, dass es einzigartig ist, wirklich einzigartig ist, als Feier und Vollendung von einer ehelichen Gemeinschaft. Leute, wenn Sex wirklich ein Geschenk ist, und ich verstehe Sex wirklich als Geschenk, dann benötigt Sex einen geschützten Rahmen. Es braucht Sicherheit. Und deswegen glaube ich, dass sexuelle Vereinigung, Geschlechtsverkehr tatsächlich in eine eheliche Gemeinschaft hineingehört. Weil es eine Sicherheit bringt. Weil der eine sich auf den anderen nicht nur verlassen kann, sondern weiß, wir haben auch eine Verpflichtung füreinander. Im Geschlechtsverkehr geben Leute ihr Innerstes dem anderen preis. Und sagen, hey, wir hören zusammen. Und das braucht diese Sicherheit. Und das braucht auch diese Verpflichtung füreinander. In Sprüche 5, das ist von dieser, oder in manchen anderen Stellen auch, aber nur das, ich möchte das lesen. In Sprüchen wird die Freude an der Sexualität hochgehalten und sehr klar in den Kontext von der Ehe hineingestellt, weil es eben diese Sicherheit und auch die Verpflichtung bringt. Freu dich an deiner eigenen Frau, ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt, die allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreu dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Ich finde die Frage überflüssig, hat man vor der Ehe Sex oder was weiß ich, während der Ehe oder nach der Ehe. Ich glaube, es wird auseinandergenommen, wo Gott uns Menschen geschenkt hat, wo wir hochhalten wollen. Ob es Kirche hochhalten wollen, das hört zusammen. Wir brauchen Verpflichtung, wir brauchen eine Sicherheit. Und manchmal mutet uns Gott sogar was zu, indem wir Dinge verzichten. Vielleicht sogar eine Zeit lang darauf verzichten, ja. Und das darf man in unserer Zeit ruhig mal wieder sagen. Gott mutet uns ab und zu Dinge auch zu. Und unverheirateten Paaren, ja, dann mutet Gott mal was zu. darf Gott überhaupt was zumuten? Dieses Einfleischwerden. Es hat so viele Probleme und so viele komplizierte Dinge in unserer ganzen Menschheitsgeschichte produziert. Mit so viel Gewalt und mit so viel eben Prostitution und allen Dingen. Und die Bibel spricht so massiv gegen, nicht gegen die Personen, die das nur praktizieren, sondern weil der Mensch entfremdet wird dem anderen. Weil er zur Ware wird, weil er dafür bezahlt wird und so weiter. Und deswegen halten wir Sexualität so extrem hoch und sagen, hey, das ist ein wunderbares Geschenk. Freut euch dann. Auch nach 30 Jahren Ehe ist das immer noch toll. Es wird besser. Was hat das jetzt mit Singles zu tun? Fragen sich Singles. Was mache ich? Und dafür bist du sicherlich eine fantastische Antwort bereit.
Genau. Ich habe mich sehr gefreut, als der Ralf mich gefragt hat, dass ich für Singles einen Ratschlag geben darf an diesem Morgen. Und mir ist es wichtig, am Anfang festzuhalten, es heisst ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber mir ist es wegen dem umso wichtiger zu sagen, dass es auch als Single ein erfülltes Leben gibt. Alle Singles sagen jetzt Amen. Amen, Amen. Es gibt ein erfülltes Leben als Single. Und wir haben das beste Beispiel in der Bibel, wo uns das zeigt. Und das ist Jesus selber. Jesus, der Sohn von Gott, der perfekte Mensch, ist sein Leben lang Single geblieben. Er war nicht allein gewesen. Er war nicht isoliert gewesen. Aber er hat keine Frau gehabt. Oder zum Beispiel der Paulus hat auch keine Frau gehabt. Und er sagt, das ist sogar ein Gob. Das ist sogar etwas Tolles, sagt er. Weil du dann hast mehr Zeit und Fokus für Gott und sein Reich. Ich weiss jetzt, oder das ist jetzt für euch Singles, oder? Dass, wenn ihr das jetzt hört, dann denkst du vielleicht jetzt, oh mein Gott, bitte nicht. Ich habe nicht die Gabe zum Single bleiben, den Rest von meinem Leben. Das bin ich nicht. Und ich habe genau gleich gefühlt, als ich noch nicht verheiratet war, noch nicht eine Beziehung hatte, habe ich immer gehört, ja, es ist auch schön, mal allein zu sein und so. Und ich habe immer eine Krise geschoben. Ich so, nein, das ist sicher nicht für mich. Das ist sicher nicht für mich. Aber der Punkt ist sehr wichtig. Es gibt ein erfülltes Leben als Single. Und ich möchte das zuspitzen. Es muss sogar. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, ein erfülltes Leben als Single. Es muss sogar ein erfülltes Leben sein als Single. Weil, und ich komme jetzt nochmal auf den Anfang zurück. Gott hat nicht die Welt geschaffen aus dem Bedürfnis raus nach Gemeinschaft, sondern aus der Fülle der Gemeinschaft. Versteht ihr? Gott ist nicht allein gesehen und verzweifelt gesehen und er hat unbedingt das Gegenüber gebraucht, dass er nicht mehr so langweilig ist, damit er endlich komplett ist. Sondern er ist schon erfüllt gesehen in sich, in der Dreieinigkeit, in der Gemeinschaft. Und er sagt, lasst uns etwas schaffen aus dem Überfluss. Und das ist einer der grössten Fehler als Single. Man wünscht sich eine Beziehung, man wünscht sich eine Ehe und man sagt, wenn ich dann mal die richtige Person gefunden habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann mal da gefunden habe, wo Gott für mich bestimmt hat, dann kommt alles gut. Der eine Partner, wenn er kommt, dann sind alle Probleme gelöst. Und wir denken, ich will meine zweite Hälfte finden. Dass die zwei Hälften zusammenkommen können und das Ganze geben. Aber versteht ihr, das funktioniert nicht. Das ist die falsche Reihenfolge. Weil all das, was du als Single noch nicht gelöst hast, tauchen wieder, all die Sachen tauchen in deiner Ehe wieder auf. Es ist nicht so, dass dein Partner dich so glücklich machen soll. Du sollst deinen Partner glücklich machen. Das ist die biblische Antwort. Du musst erfüllt sein als Single. Und jetzt komme ich zum Abschluss zu der grossen Frage, oder, wo uns wahrscheinlich alle einmal interessiert hat oder euch Singles sicher brennend interessiert. Wie finde ich den richtigen oder die richtige Person für mein Leben? Wie finde ich die Richtige oder die Richtige? Wie finde ich das? Ich möchte zuerst fragen, gibt es das überhaupt, die Richtige? Gibt es überhaupt die Richtige? Und ich will euch jetzt eine biblische Antwort dazu geben. Ist gut? Hä? Wollt ihr wissen, ob es die Richtige gibt oder die Richtige? Meine Antwort ist ja. Wir haben gehört, dass Gott uns ein Geschenk macht. Er schenkt dem Adam und Eva. Es ist ein Geschenk. Und ich möchte mit euch Jakobus Kapitel 1, 16 bis 17 lesen. Das heißt, lasst euch nicht täuschen, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Jedes gute Geschenk kommt von oben, vom Vater von Gott. Jedes gute Geschenk, das heißt auch mein Partner. Hör, ich spitze das jetzt zu. Hör nicht auf, zu vertrauen, dass Gott dir einen Partner schenken kann. Hör nicht auf, zu vertrauen, Geduld zu haben für das Geschenk, das Gott dir machen will. Gib dich nicht mit etwas zufrieden, das du schnell auf dem Weg gefunden hast, weil du nicht Geduld gehabt hast. Involvier Gott in diesen Prozess, jemanden zu finden. Involvier ihn. Ich weiss nicht genau, wie man auf die Idee kommt, dass Gott zu der zweitwichtigsten Entscheidung in unserem Leben nichts mehr sagen dürfen haben. So viele Christen haben ein christliches Leben hier. Und wenn es dann darum geht, jemanden zu finden in ihrem Leben als Partner, tut man das wie ausklammern. Als würde Gott sich nicht interessieren für die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben, nachdem du Jesus als Sohn Gottes anerkannt hast. Wie kommt man auf so eine komische Idee? Okay. Aber. Jetzt kommt das grosse Aber. Wenn jedes gute Geschenk von Gott kommt, dann ist nicht nur dein Partner ein Geschenk an dich, sondern auch du bist ein Geschenk für deinen Partner. Und das ist der grosse Schlüssel. Für alle Singles. Und auch für Verheiratete, das passt genau gleich. Du bist genauso ein Geschenk für deinen Partner. Wir verschwenden so viel Zeit und Energie, den richtigen Partner zu finden, anstatt dass wir Zeit und Energie brauchen, die richtige Person zu werden. Wir schauen überall um, wo denn das Geschenk ist, das Gott für mich hat. Wann schenkt er mir das denn? Wo ist es? Wir sind so beschäftigt damit, dass wir verpassen, dass wir selber ein Geschenk sind, das Gott will verschenken. Weil Jakobus sagt, hey, jedes Geschenk ist von Gott. Jedes. Das heisst auch du. Die Frage ist nicht, wenn, wo oder wie triff ich die richtige Person. Die Frage ist, wo du dich stellen musst, wenn, wo oder wie wird ich die richtige Person. Weil Gott will dich auch verschenken. Und das hat bei mir alles verändert, als ich das gecheckt habe. Ich glaube so fest, dass Gott bei der Partnerwahl mitwirken will. Wirklich, ich glaube das mit meinem ganzen Herz. Fragt ihn. Hey, wer, spezifische Fragen. Gott, warum würde er nicht antworten? Das ist so blöd, wenn das ein paar Christen sagen. Das regt mich gerade auf. Aber, du bist ein Geschenk, oder? Und was ist, wenn du an eine Person anläufst und du findest die Person interessant und du denkst, oh, die wäre jetzt noch etwas für mich. Aber was ist, wenn Gott sagt, hey, Moment einmal, auch du bist ein Geschenk. Und für diese Person habe ich ein besseres Geschenk parat. Ich meine das ernst. Wir sind ein Geschenk von Gott und wir haben eine Verantwortung, wie wir zu uns schauen. Und wenn du jedes Wochenende mit jemand anderem irgendetwas hast, warum würde Gott dich so einer Person schenken, die du dir wünschst? Warum? Wenn du bist auch ein Geschenk. Du hast eine Verantwortung, zu dir zu schauen. Gott will dich verschenken. Und er will dir etwas schenken. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, nach dem Geschenk Ausschau zu halten, sondern nach unserem Geschenk zu schauen. Gibt es die richtige Person? Habe ich gefragt. Gibt es die richtige? Ja, und das bist du. Du bist die richtige Person. Anstatt die richtige Person zu finden, wird die richtige Person. Das ist das, was ich zu Single zu sagen habe. Ralf, du willst noch sagen, was wir die nächsten paar Wochen werden.
Genau, wir sind am Ende. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Die Band kommt auf die Bühne. Heute, es gibt wohl nichts Schöneres als eine Ehe, eine Gemeinschaft, eine gute Ehe jetzt erleben zu dürfen. Und es gibt wohl nichts Schlimmeres als eine schlechte Beziehung, eine schlechte Ehe. Durch die ganze Bibel wird die Ehe immer als Metapher gebraucht für die Beziehung vom Mensch zu Gott. Und immer wieder wird das Beispiel Ufo genommen und sagt, hey, look, das ist wie so Mann und Frau zusammen. Und das hat wirklich ein tiefes Geheimnis, wenn zwischen Ehepartnern, zwischen Beziehungen, zwischen Freundschaften nicht mehr stimmt. Was das auf eine Auswirkung zwischen Gott und dir und Gott und uns haben kann. Nächste Woche geht es weiter über unsere Ehen, über Leute, die schon ein Jahr, zwei Jahre, 20, 30 Jahre schon verheiratet sind. Look, wie halten wir unsere Ehen wirklich und unsere Freundschaften lebendig? Wie halten wir das lebendig? Und was tun wir mit denen, die scheinbar oder die gescheitert sind? Die sich haben scheiden lassen, die sich verlaufen haben, fremdgegangen sind. Was machen wir damit? Was machen wir mit solchen Situationen? Es wird spannend nächste Woche. Lad deine Nachbarn, lad dich selbst, lad deine Freunde mit ein, weil wir werden an dem Thema dranbleiben. Und jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen. Wir werden noch eine Zeit haben, wo wir miteinander worshipen. Wir machen das gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. Am Ende von der Bibel ist die Rede davon, dass es wieder eine Hochzeit gibt. Und das ist diese Braut, diese Kirche, weltweite Kirche, die mit Jesus wieder zusammenkommt. Und wenn wir worshipen, dann machen wir das jetzt zusammen. Wir machen das nicht als Einzelpersonen hier, sondern als ICF Baseland sagen wir, Gott, du bist wirklich der, der uns das Leben geschenkt hat. Und dir geben wir alle Ehre dafür. Jesus, danke, dass du alles uns geschenkt hast. Danke, dass du uns so genial auch gemacht hast. Danke für all die Ehepaare, die hier sind. Wir segnen sie in deinem Namen. Dank für all die Freundschaften, Verlobten, die hier sind. Gott, wir wünschen ihnen von dir her wirklich deinen Frieden und deine Zuversicht. Und dank für alle Singles, die hier drin sind, für ihre Genialität, für ihre Schönheit, für ihre Grandiosität. Danke, dass du für all diese Leute hier nicht nur einen Partner hast, sondern dass du für sie Gemeinschaft hast. Danke, dass du mitten unter uns bist hier.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.